Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Stopp. So.
Ja.
Hallihallo und herzlich willkommen zu. Ich glaube, wir nennen die nicht 100. Ich glaube, wir machen nächste Woche erst die 100.
Das ist die 99,5.
99,5 oder 99,99a oder so. Hm. Oder wir zählen irgendeine andere Reihe fort. Wir haben ja so viele Reihen offen. Wir könnten es auch, ich weiß nicht, wo sind 53 oder sowas. Oder ich habe auch mal irgendwie so eine Short-Podcast-Reihe gemacht. Da ist, glaube ich, bei 23 hängen geblieben.
Wir können uns an Pi annähern.
Mit 99?
Ja, nee, 99, nehmen wir mit 99.
99 doch, wir können jetzt 99,3.
Genau.
Und
dann geht's mit 99,34 weiter und
314.
Ja.
Okay. Ja, machen wir das. Wir sind so ähnlich wie LaTeX und nähern uns. Also willkommen zu 99,5.
Willkommen zu 99,5.
Genau. Dann können wir nächste Woche die 100 machen und euch dann was Tolles präsentieren, weil diese Woche haben wir nichts Tolles. Wir haben aber ein paar Themen. Wir reden mal wieder über Facebook, Google, Palm, Android, Adobe, alles dieses langweilige Zeug. ACTA, Jugendstaatsgedönsvertrag, AAD und was uns noch so einfällt.
Ich finde es gut, dass dieses Wort so kompliziert ist, dass man jetzt nur noch Gedöns sagt.
Jugendmedienstaatsvertrag?
Jugendmedienschutzstaatsvertrag, glaube ich.
Kann man, wie wäre der Abkürzung? Oder so. Ja, das ist genauso wie der Rundfunkstaatsvertrag und sowas. Also Staatsverträge sind ja immer irgendwie, machen alle 16 Bundesländer irgendwie zusammen und dann müssen das die Ministerpräsidenten abstimmen und dann können die Parlamente irgendwie noch Nein sagen. Also die Landesparlamente.
Jugendmedienschutzstaatsvertrag.
JMSTV. 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 Wir reden über den JMSTV. So ein bisschen zumindest. Aber mehr über ACTA. Da haben wir gleich noch ein Interview mit Sven Krolas. Ja. Ansonsten haben wir natürlich auch wieder Musik. Unsere Musikredaktion in Persona. Tobias hat da einiges rausgesucht und es geht heute ein bisschen deprimiert zu. Zum Gedanken machen soll das Ganze anregen. Heutige Moral der Gesellschaft, da geht es ja auch jüngst.
Okay, heute ist der Ingo für die Depression zuständig.
Ich bin so depressiv.
Draußen ist so schönes Wetter und es regnet.
Aber heute funktioniert rein gar nichts. Wir haben kein richtiges Setup. Das Setup ist hier irgendwie mal wieder komplett anders als üblich. Und ich weiß auch nicht. Also
Alles
wird gut. Ich weiß nicht, ob das dadurch besser ist oder schlechter ist, unser heutiges Setup. Das könnt ihr in den Kommentaren hinterlassen. Genau. Auf jeden Fall ist es anders. Und noch ein paar Stufen besser wollen wir es ja irgendwann mal selber haben, aber so ähnlich könnte das dann bei uns auch aussehen. Das ist jetzt hier im Convergent Media Center heute aus der HDM. Und gucken wir mal, ob das einigermaßen wird, weil unten ist in dem Studio ist so viel Krach.
Genau, das sind viele Menschen und die machen Krach und Musik und ich glaube, das kommt dann nicht so gut, wenn wir da währenddessen senden.
Am Telefon bei mir ist jetzt Sven Krolas, den der ein oder andere vielleicht kennt von den Free Music Charts, die ja auch letzte Woche oder vor kurzem wieder rausgekommen sind. Wir reden heute aber über ACTA. Und Sven, vielleicht kannst du erstmal erklären, was ACTA eigentlich ist.
Okay, also fangen wir mal wirklich bei Null an. ACTA ist oder wird ein Staatsvertrag, also ein Vertrag zwischen verschiedenen Staaten.
Aber nicht so wie so ein kleiner Staatsvertrag hier im Medienstaatsvertrag, Dienste, Rundfunkstaats.
Von Ländern und kompletten, wie nennt man es, Zusammenschlüssen von Ländern, also die EU, die Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Japan. Ja, es ist eine große Anzahl an Staaten, die da dabei sind. Und das vorgegebene Ziel von ACTA, dem Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ist eigentlich die Bekämpfung von Produktfälschung. So wurde das immer, ja, immer bekannt gegeben. Das Problem an der Sache war, dass die ganzen Verhandlungen zu ACTA immer im Geheimen stattgefunden haben. Das heißt, es gab nur Ort und Termin, mehr war nicht bekannt. Aber was da genau verhandelt wurde, naja, kam nicht raus.
Okay.
Ja, es kamen dann Gerüchte auf über den Inhalt von ACTA, dass da angeblich Zugangssperren drin wären, also das Free Strikes, also Internetsperren, Internetfilter wie bei Zensursler und. Aber nun ja, das Problem war, die Sache war die ganze Zeit sehr unbestätigt, bis vor ein paar Monaten da Dokumente aufgetaucht sind, die das dann ja bestätigt haben.
Aber wenn es denn doch nur um Produktpiraterie geht, was hat denn das Ganze mit dem Internet zu tun?
Ja, das ist eine gute Frage, die stellen sich einige Leute. Das Problem ist wohl, das ist jetzt meine Interpretation, es waren durchaus auch nicht nur die Verhandlungsteilnehmer am Tisch bei den Verhandlungen, sondern es waren auch Vertreter von der Industrie eingeladen unter Stillschweigevereinbarung. Und da hat sich wohl die Medienindustrie gut eingebracht. Das heißt, es gibt jetzt ein komplettes Kapitel zum Thema Internet und das hat es in sich.
Okay, weißt du, was da jetzt drin steht? Also die EU hat, glaube ich, gestern jetzt mal einen Entwurf dieses Vertrages online gestellt. Mhm. Also zumindest der Punkt, dass es komplett geheim ist, ist mittlerweile nicht mehr gegeben, weil da wohl ja einige Parlamentarier Druck drauf gemacht haben, weil die ja auch nicht wissen, worum es geht oder wussten, worum es geht.
Ja, da gibt es einen sehr hohen Druck, weil nach dem Lissabon-Vertrag muss das EU-Parlament eben eingebunden sein in die Entwicklung von internationalen Verträgen oder von EU-Verträgen. Und nun ja, jetzt müssen sie eben. Ja.
Mhm. Meinst du, das war der Grund, dass das jetzt frei...
Also sagen wir es mal so, wir haben es ja bei der Sache mit SWIFT, mit den Bankdatenweitergabe an die Staaten gesehen. Da hat das EU-Parlament dann sehr trotzig reagiert und gesagt, wir waren da nicht eingebunden, wir lehnen es ab. Hm. Und das könnte mit ACTA wieder passieren, denn es war jetzt schon sehr, sehr spät, dass sie es öffentlich gemacht haben.
Okay. Weißt du, wie weit diese Verhandlungen jetzt sind? Also ist es jetzt demnächst unterschriftsreif oder ist da jetzt noch viel Zeit? Oder?
Also es gab einen Entwurf, der nicht offiziell vor ein paar Wochen aufgetaucht ist, der liest sich noch ganz anders wie der aktuelle. Also der vor ein paar Wochen ist zwar inhaltlich sehr ähnlich, aber der ist noch voll mit Anmerkungen. Das muss man sich so vorstellen. Da steht ein Satz und in Klammern da hinten dran steht sowas wie Mex, Doppelpunkt für Mexiko. Mexiko will dies und jenes geändert haben und dann wieder in Klammern die EU will dies und jenes geändert haben und so weiter. Und die ganzen Anmerkungen, die fehlen jetzt in dem Entwurf, der jetzt ja veröffentlicht wurde. Von daher ist es wohl so, dass sie sehr nahe an Einigung hier in der Zwischenzeit sind. Es heißt auch, es soll noch dieses Jahr vertragsreif, also unterschriftsreif sein.
Was passiert, wenn da jetzt tatsächlich die Unterschriften drunter gesetzt würden?
Dann passiert bei uns, dass das EU-Parlament doch die Zustimmung geben muss. Und im nächsten Schritt müssten dann die nationalen Parlamente das Vertragswerk umsetzen, sofern es halt nötig ist, dass sich irgendwas an der Gesetzgebung dadurch ändert. Es kann ja sein, dass manche Sachen ja schon erfüllt sind.
Also dann würde das wieder so eine Richtlinie werden und dann...
Genau.
Was kann man denn jetzt dagegen tun? Also ich meine, wir haben ja letztens schon für Netzneutralität gekämpft und gegen Free Strikes, so wie es in Frankreich ja schon praktiziert wird und vielleicht auch demnächst in einigen anderen europäischen Ländern, also dass nach dreimal File-Sharing oder so oder böse Sachen, was auch immer dieses böse Sachen ist, gemacht, das Internet gekappt wird. Dazu kann man sich auch nochmal, haben wir auch nochmal eine Sendung komplett gemacht zu dem Thema, also kann man sich auch runterladen mit Markus Beckedahl, wer sich da weiter informieren will. Aber wie kann man jetzt ACTA verhindern? Also was kann man da tun?
Also zuallererst müssen wir es schaffen, dass das Thema rauskommt aus den üblichen Kreisen. Also es ist hier jetzt im Open-Source-Bereich kennen viele ACTA, werden heiße News-Ticker und diese ganzen IT-News liest, der kennt ACTA. Aber wenn man auf die Straße rausgeht und die Leute fragt, da wird es niemand kennen, wird niemand wissen, um was es da geht. Also es braucht da Medienaufmerksamkeit, meiner Meinung nach, dass die Leute anfangen, sich drüber schlau zu machen und merken, was da so passiert. Und dann kommt der entsprechende Druck, um hier in den letzten Verhandlungsrunden auch noch Änderungen reinzubringen. Und naja, als nächster Schritt wäre dann natürlich der Druck aufs Europaparlament, wenn es uns nicht gelingt, hier den Text zu verändern oder zumindest nicht ausreichend zu verändern, ja, dann muss das Europaparlament den eben ablehnen.
Hm. Wie schätzt du die Chancen ein, dass das beim Europaparlament tatsächlich durchfallen würde?
Schwierig zu sagen. Also ich habe jetzt nicht so gute Verbindungen ins Europaparlament. Also es gibt jetzt ja, gestern wurde ja die aktuelle Version veröffentlicht vom ACTA-Entwurf. Da gibt es jetzt die ersten Analysen. Die habe ich mir mal zusammengeschrieben und stelle fest, dass sehr viele von den strittigen Punkten, hier zum Beispiel die Sperrung von Nutzerkonten, die sind als optional da drin, nach dem Motto, man kann, man muss nicht. Mhm. Aber natürlich, solche Kann-Sachen, das ist die Frage, wie das die Parlamentarier auffassen. Ob die dann sagen, naja, dann ist es ja in Ordnung, man muss ja nicht, dann gibt es ja die Bürgerrechtseinschränkung nicht. Oder sie sagen, nee, allein schon diese Kann-Formulierung öffnet da die Tür, das ist schwer abzuschätzen. Aber ich glaube, wir können da einiges bewegen, eben dadurch, dass die Formulierungen schon sehr oft optional sind. Mhm. Also von daher, beispielsweise auch der Punkt, ich habe es hier rausgeschrieben, der auch drin ist, Speichergeräte an der Grenze zu durchsuchen, also iPods und Laptops und so nach Urheberrechtsverletzungen, das gibt's da auch drin, aber auch optional, kann, muss nicht.
Das wäre ja auch der größte Witz. Also,
natürlich wäre das der größte Witz.
Ich stelle mir gerade vor, ich reise jetzt mal irgendwie nach Frankreich. Okay, da sind zwar jetzt keine Grenzen groß mehr, aber wenn da jetzt welche wären, und dann muss ich mir erstmal meinen Laptop und dann guckt dann Beamter auf jede meiner Audiodatei und wie will er überhaupt prüfen, ob ich jetzt die Lizenz habe oder nicht. Ja, habe ich das gekauft, habe ich das nicht gekauft, ist das illegal?
Ja, also wir wissen, dass das Schwachsinn ist, aber... Ja, die große Mehrheit der Bevölkerung weiß noch nicht mal, dass es das gibt.
Hm. Es gibt ja auch Stimmen, also ich glaube, irgendein kanadischer, ich weiß nicht, ob er Professor war oder so, hat gesagt, wenn die Verhandlungen erstmal abgeschlossen sind, dann glaubt er nicht, dass das Ganze noch zu stoppen ist. Also, wie könnte man denn jetzt irgendwie schon mal Druck auf diese Verhandlungen ausüben, bevor das überhaupt, ja, unterschriftsreif ist?
Also zuallererst mal, indem man die entsprechenden Verhandlungsführer anschreibt, also die EU-Kommission, indem man Druck auf unsere Regierung macht, die Bundesregierung hier. Da habe ich auch eine Petition eingereicht, die jetzt nur noch so, naja, halb aktuell ist. Die habe ich schon Ende Januar eingereicht zum Thema Offenlegung von ACTA. Und am Tag gestern, als sie es offengelegt haben, haben sie auch meine Petition freigeschalten. Hm. Interessanter Zufall.
Also die Petition hast du beim Bundestagspetitionsausschuss da eingereicht, also über diese Webseite und sowas?
Genau, genau.
Was hattest du da reingeschrieben?
Die Aufforderung ist, man muss es ja leider indirekt machen, man kann ja nur den Bundestag sowas auffordern. Der Bundestag wiederum kann die Bundesregierung in Europafragen sowas auffordern. Also die Aufforderung war dann schließlich, den Bundestag dazu aufzufordern, die Bundesregierung dazu aufzufordern, hier ACTA offen zu legen. Mhm. Also es ist über Bande gespielt, muss man sagen. Ganz, ganz hässliche Formulierung, aber ja, geht nicht anders. Und ja, die Begründung waren eben diese vielen Einschränkungen, die da damals noch gerüchteweise in ACTA drin sind. Die Petition wurde mir auch zuerst abgelehnt, da das erstmal vom Petitionsausschuss so verstanden hat, oder so verstanden wurde, dass der Bundestag diese Dokumente offenlegen soll, was ja nicht geht, weil der hat sie ja selbst nicht. Und ja, ich habe ein paar Mal dort angerufen, um nachzufragen, ob es Formulierungsprobleme, Ähnliches gibt. Es wurde mir nie irgendwie was gesagt. Ja, und dann habe ich sie mit leichten, ja, wie soll ich sagen, ein paar Wortänderungen, um das zu klären und rauszustellen, diese indirekte Aufforderung eben nochmal eingereicht. Und dann wurde sie dann auch angenommen.
Okay, also da steht immer erst eine Prüfung an und das kann echt so lange dauern, Monate, bis es dann durchgeht.
Das kann noch länger dauern. Also dadurch, dass ich mich ja so ein bisschen aufgeregt habe über dieses Timing, habe ich jetzt ein paar andere Leute im Forum gesehen, die haben sich beschwert, dass ihre Petitionen teilweise schon Jahre auf Freischaltung warten. Also die lachen mehr oder weniger über meine 3 Monate. Mhm. Da ist einer dabei, der hat gemeint, seine Petition wäre seit 2006 in Prüfung.
Ach, hey. Spaß. Mhm. Gut. Da brauchen wir wahrscheinlich nicht hoffen, dass das nochmal irgendwann kommt.
wahrscheinlich wurde die irgendwo verschlampert. Ich habe keine Ahnung.
Gut, aber die Petition ist jetzt da und die kann man auch mitzeichnen.
Die kann man mitzeichnen, auch wenn ACTA jetzt schon freigegeben ist, der Text. Das heißt ja nicht, dass die nächsten Versionen auch wirklich freigegeben werden. Von daher mitzeichnen, auch ein Zeichen setzen. Hier hat es viele Leute, die sich dafür interessieren. Und sie wurde das gestern freigeschalten, ist jetzt bei, was waren es vorhin, 350, fast 400 Mitzeichnern. Hm. Das ist für zwei Tage für eine Petition schon ordentlich, sag ich mal. Also klar, so die Zensurler-Petition, die hat natürlich deutlich mehr geschafft. Aber für ein Thema, das eigentlich, weil die Aufforderung ist ja, es zu veröffentlichen, das eigentlich schon erledigt ist, ist das richtig viel. Und das ist auch ein Zeichen, was dann eben in Berlin auch ankommt.
Hm. Jetzt, okay, jetzt ist es eine Petition, die zur Offenlegung führen soll, aber das ist ja jetzt noch nicht der endgültige Schritt. Also man könnte jetzt sagen, lieber gleich irgendwie ablehnen oder so.
Ja, da habe ich gestern auch keine Zeit verloren und nachdem klar war, dass ACTA offenbar wirklich das enthält, was alle befürchtet haben, habe ich auch gleich eine Petition eingereicht zur Ablehnung. Die habe ich dieses Mal so kurz wie irgendwie möglich gehalten, dass die Prüfungszeit auch hoffentlich möglichst kurz bleibt. Die besteht also nur aus dem einen Satz, dass der Bundestag die Bundesregierung auffordern soll, das abzulehnen und die Verhandlungen einzustellen. Und die Begründung, also da habe ich auch nur ein Thema rausgenommen, das sind die Internetfilter. Und die Begründung besteht dann auch nur aus zwei Sätzen, dass es unverhältnismäßig ist, zu hohes Missbrauchspotenzial. Und ja, ich denke mal, eine Prüfung von dem Text sollte, wenn es jemand auf dem Schreibtisch liegen hat, nur 2-3 Minuten gehen.
Hm. Aber da müssen wir jetzt erstmal abwarten, oder?
Da werden wir wahrscheinlich ein paar Wochen abwarten müssen, ja.
Hm. Ja, dann danke ich dir erstmal für diesen Einblick in ACTA, in diese Verhandlungen, die dazu führen könnten, dass wir demnächst Websperren oder andere Sachen hier auch in Deutschland zu befürchten haben. Und ja, wir können nur hoffen, dass es nicht so weit kommt und euch alle dazu ermuntern, dagegen etwas zu tun. Vielen Dank, Sven.
Gern geschehen, gern geschehen.
Dann kommen wir jetzt mal zu den anderen News. Und zwar, irgendwas ist mal wieder mit Facebook.
Ja, ja. Die haben irgendwie ein bisschen umgebaut und so.
Echt, die haben umgebaut. Ach also, stimmt, man kann jetzt irgendwie nicht mehr Fan werden, man muss jetzt alles toll finden oder so.
Ja, man muss jetzt irgendwie Supporter werden. Also ich kann da jetzt eigentlich auch relativ wenig dazu sagen, wie sich das dann wirklich anfühlt, weil ich habe ja keinen Facebook-Account.
Du kannst den Ralf Tux Facebook-Account nehmen hier.
Was soll ich damit?
Oh, weiß ich nicht. Dann weißt du, wie sich Facebook anfühlt.
Ah, das hätte ich natürlich machen können, aber dazu habe ich keine Zugangsdaten gehabt und so.
Ja, und gerade willst du auch nicht. Ah, hier. Ja? Da hat sich irgendwas geändert.
Genau, also die haben zum einen mal haben die dieses, die haben ja ihre Social Graph API normalerweise gehabt und das heißt jetzt irgendwie Open Graph oder nee, andersrum, die haben ja allgemein diesen Social Graph und da gibt's jetzt da drauf dieses Open Graph Protokoll, wo man sich dann halt über eine API Informationen beschaffen kann und irgendwelche, da kann man dann tolle Clients für schreiben, die dann irgendwie Facebook ganz besonders gut bedienen können. So habe ich das verstanden. Ja, gibt's mehr Facebook-Clients. Hat bei Twitter oder so auch nicht geschadet. Ich meine, ist die Frage, ob man das unbedingt braucht, haben will. Wenn man Facebook stark nutzt, wahrscheinlich schon. Ja.
Aber was ich so gehört habe, ist es, wird das als Kampfansage gegen Google und sowas interpretiert. Also Facebook will irgendwie die Mitte des Netzes werden und
ja, da gibt's und dann noch so
und die Datenkrake Facebook und ja, sowas alles, habe ich gehört.
Ja, die wollen noch irgendwie für normale Webseiten die Möglichkeit schaffen, mit Facebook zu interagieren. Also man kann sich jetzt dann irgendwie sowas vorstellen, wie es gibt irgendwie einen Webshop. Da kann man irgendwas kaufen und wenn einem das gefällt, dann kann man da irgendwie einen Like-Button drücken und dann zeigt es in seinem Facebook-Profil halt an, dass man diesen Artikel mag. Ja, es gibt bestimmt Leute, denen gefällt sowas. Ich persönlich finde es halt ein bisschen kritisch, dass man dann ja mehr oder weniger nicht nur die Daten dann bei Facebook hat, sondern dass Facebook die Daten dann noch viel weiter irgendwie übers Netz ausbreitet und dann irgendwie noch Dritten darauf Zugriff gibt. Ja. Das ist halt alles in allem ziemlich eine ziemlich kritische Sache, was halt auch für mich persönlich der Grund ist, weshalb ich mich davon jetzt momentan eher fernhalte.
Okay.
Ja, ist da was aufgefallen? Hat sich was getan?
Ja, ich habe ja gesagt, also früher konnte man irgendwie Fan von unserer Facebook-Page werden, jetzt kann man sie nur noch toll finden, also gefällt das sagen irgendwie. Also da, das hat sich geändert. Aber ansonsten weiß ich auch nicht. Und ja, gut, Clients zum dran connecten, also ich weiß, es gibt mehrere Clients, die das können, und wenn das jetzt halt noch anders wird, gut. Was ich
Man konnte momentan halt zum Großteil nur so diese, wie nennt man das bei Facebook, sowas, was Twitter macht, dieses Microblogging-Feature, was Facebook auch mitbringt. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie das da heißt.
Ja.
Erklär mich mal kurz auf. Ja, egal, auf jeden Fall diese Status-Updates heißt es, glaube ich.
Ja.
Mhm. Diese Status-Updates konnte man bisher auch über eine API abfragen, allerdings hat sich das jetzt noch stark aufgeweitet. So.
Okay, jetzt kann man also mehr machen.
Ja, so habe ich das interpretiert.
Okay, also wie gesagt, Heise titelt auch irgendwie, es soll das überall Netz werden, und das habe ich jetzt von mehreren gehört, aber ich habe mich da jetzt auch nicht so reingearbeitet, also die haben da jetzt auch irgendwie, also das, was du schon gesagt hast, Webshops irgendwie sollen da Social Plugins kriegen, und es soll jetzt halt statt dieses Open Graph Protokoll auch OAuth zur
Beides. Also dieses Open Graph Protokoll ist das eigentliche Protokoll, und OAuth ist dann das Authentifizierungssystem, was ja zum Beispiel auch bei Twitter zum Einsatz kommt und sich da bewährt hat.
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass mehrere andere Anbieter, vor allem Google und mehrere andere, auch ein Protokoll entwerfen wollen und so das ein bisschen gegen Facebook platzieren. Also alle werden teilnehmen außer Facebook.
Tja, das also werden wir dann mal sehen.
Bricht so ein bisschen Krieg aus, habe
ja,
ich
also
das Gefühl.
Ja, also was Google, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal besprochen, was Google da relativ stark vorantreibt, ist dieses Open Social.
Ja, ja, aber da kommt noch irgendwas anderes habe ich gelesen. Ah, ich habe es vergessen.
Okay. Wie ihr seht, sind wir hier heute nur mit Halbwissen gesegnet. Was ich allerdings noch gelesen habe, ist dieses Community-Feature, was wir jetzt zum Beispiel mit unserer Fanpage haben. Da gibt es jetzt wiederum bei der Geschichte Datenschutzprobleme. Also früher war das anscheinend, also früher war das so, wie ich das gelesen habe, so, dass wir oder dass man irgendwie Fan von einer Seite werden konnte, und dann wurde das halt auf seinem eigenen Profil hinterlegt, dass man da Fan davon ist. Mhm. Jetzt ist es so, jetzt kann man da irgendwie auch was Ähnliches machen, aber das nennt sich irgendwie anders, und man sieht dann sofort, wenn man irgendwie, wenn es so eine Fanpage gibt und man klickt da drauf, dann sieht man, wer da Mitglied ist, ohne dass das diejenigen Mitglieder in ihrem Profil unterbinden können.
Ja gut, dass Facebook seltsame Sachen macht und mit Datenschutz starke Probleme hat, wissen wir ja auch schon.
Ja, das ist jetzt halt auch wieder sowas, was dann halt eingetreten ist. Ich meine, gut, wenn man dann halt in irgendwelchen Gruppen sind das ja nicht wirklich, wenn man da irgendwo ja, so Fan von irgendwas ist und möchte das halt nicht, dann gibt es jetzt momentan irgendwie so ein Workaround, den ich auch ziemlich komisch finde. Da haben sich dann Leute Zweitaccounts angelegt und haben ihr Geburtsdatum manipuliert, so dass sie unter 18 waren, und bei den unter 18-Jährigen wird das irgendwie dann nicht angezeigt.
Aha.
Ja, das...
Also stellt euer Geburtsdatum auf unter 18 und dann seid ihr etwas geschützter.
Ja, also okay. Hier Golem schreibt hier irgendwie, dass es von gefälschtem Geburtstag bis zur Kündigung irgendwie geht, was die User dann betreiben, und ja, also kann ich jetzt wenig zu sagen, ob das jetzt toll ist oder nicht oder was auch immer. Ich persönlich finde das ja allgemein kritisch, und ich denke, dass sollte dann jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit seinen Daten umgehen will und dementsprechend dann halt auch handeln.
Na gut, und vor allem, wenn wir jetzt schon bei Facebook sind, können wir auch gleich zu Google gehen. Die haben auch so einen neuen Dienst, kann man es nicht sagen, neue...
Es ist ein Tool. Nennen sie es. Das Google Government Request Tool. Finde ich allerdings eine ziemlich coole Sache. Und zwar Google muss ja wahrscheinlich wie alle möglichen Anbieter, die irgendwie Daten verarbeiten und so, auch regelmäßig Regierungsanfragen bearbeiten. Und die haben sich jetzt gedacht, okay, jetzt machen wir das mal einigermaßen transparent und sagen zumindest in Zahlen, wie viele Requests wir da bearbeiten, also wie viele Anfragen wir da bekommen, um Daten auszuhändigen, die eigentlich nicht öffentlich sind, oder um Daten aus dem Netz zu entfernen. Und da kann man sich das dann auf so eine, auf dieser Tool-Seite zusammenklicken, sieht das dann in so einer Maps-Grafik und kann da irgendwie die Zahlen rauslesen und man sieht irgendwie
ja, da gibt's
einen seltsamen Trend. Und zwar Brasilien ist in beiden Kategorien Führer. Also Führer in Form von die meisten Requests. Also das ist ja jetzt kein Wettbewerb in dem Sinne. Wenn es einer wäre, hätte Brasilien gewonnen.
Ja, und wer ist Zweiter?
Das kommt drauf an, da unterscheidet sich das Ganze dann wieder. Das kommt dann drauf an, ob man jetzt nur von Datenauslieferung oder von Daten aus dem Netz nehmen redet. Also bei der Datenauslieferung sind die Vereinigten Staaten auf Platz 2 und England, also das Vereinigte Königreich, auf Platz 3. Und bei den Removal Requests, Ingo?
Ja, bin ich bestimmt.
Ha. Der Ingo hat gemacht, dass es aufhört. Und bei den Anfragen, Daten aus dem Netz zu entfernen, ist Deutschland auf Platz 2.
Ja.
Und Indien auf Platz 3. Das kann man sich mal angucken. Ich finde, das ist ganz interessant, da mal zu sehen, was da überhaupt los ist. Ja, und die Sache mit Brasilien, die kann man eigentlich relativ einfach erklären. Und zwar betreibt Google irgendwie so ein vergessen geglaubtes
Orkut.
Soziales Netzwerk. Genau, genau, deshalb.
Ah.
Und das wird eigentlich nirgends auf der Welt wirklich verwendet, außer seltsamerweise in Brasilien. Mhm. Und da kommen dann wahrscheinlich von der brasilianischen Regierung relativ viele Anfragen, die Orkut betreffen. Und deshalb sind die Zahlen so hoch.
Und bei uns sind das ja auch meistens also offizielle Anfragen, von daher, da ist also ein Gerichtsverfahren meistens gelaufen und deswegen mussten die irgendwas löschen. Und das betrifft ja alle Google-Dienste, also von Blogger über YouTube, Google, achso, es ist sogar aufgeschlüsselt, was
ja,
also
man kann,
wenn man da auf den
genau,
aufs Land klickt, dann sieht man auch, was das für Löschanfragen sind.
Genau, also man sieht dann auch, wie viel Prozent der Anfragen wirklich umgesetzt wurden. Also in Deutschland sind das irgendwie 94,1%. Und man sieht dann halt, dass von den Anfragen irgendwie 7 Blogger betroffen waren, 70 YouTube-Videos, 94 Websuchen. Und man sieht dann halt auch, ob das aufgrund von einem Gerichtsverfahren rausgenommen werden musste oder auch nicht. Also es ist jetzt nur angezeigt, ob das irgendwie ein Gerichtsurteil betrifft. Das kann man sich mal durchklicken. Ich finde, das ist echt interessant und hilft auch einiges in Sachen Transparenz zu schaffen, finde ich. Also das war marketingtechnisch auf jeden Fall ein guter Schritt.
Mhm.
So viel zu Google.
So viel zu Google. Dann würde ich sagen, wir machen nochmal weiter Depression.
Nochmal Depression.
Ja, ja. Also ich meine, wenn das war jetzt auch ein bisschen depressiv schon.
Ja, das war schon ein bisschen depressiv.
Aber ja. Wir haben noch ganz andere schlimme Sachen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr was schon mal von dem Rundfunk-Staatsvertrag gehört habt. Der ist im Nummer 12, Version 12 gerade aktuell. Ich glaube, im Oktober geschlossen und jetzt im April in Kraft getreten.
Mhm. War das die Geschichte, dass irgendwie Podcasts jetzt auch als Rundfunksendung.
Ja, genau, genau. Wenn wir potenziell über 500 Leute gleichzeitig erreichen könnten.
Potenziell über. Und wie will man sowas nachweisen, dass man das nicht kann über das Internet? Und warum? Also.
Ja, ja, genau.
Ich kann nachvollziehen, dass man im klassischen, ich mach's jetzt mal in Anführungszeichen, Rundfunk, sowas. Ja. Braucht, weil man hat nur einen begrenzten Frequenzbereich, auf dem man senden kann und darf.
Genau.
Und der ist ja staatlich reguliert, weil man soll ja da nicht irgendwie seinem Radiosender um die Ecke irgendwie mit reinfunken und so. Das ist ja schon irgendwie sinnvoll. Kann man zumindest so argumentieren, dass es irgendwie sinnvoll ist. Aber wir haben massiv Bandbreite im Internet. Warum soll das reguliert werden? Warum muss das reguliert werden?
Das ist eine gute Frage. Und vor allem, warum 500, ja? Also das ist auch so, ich setze mich, glaube ich, mal hin und überlege mir, welche Zahl klingt nicht zu klein und nicht ganz zu groß. Nehmen wir doch 500. Ab diesem Moment bist du irgendwie meinungsbildend und du müsstest es anmelden.
Sind wir jetzt meinungsbildend? Also wir könnten theoretisch wahrscheinlich 500 Leute auf dem Stream verkraften, weil wir über Xenium senden.
Nicht nur deswegen, auch ein Server alleine macht über 500.
Ja.
Potenziell.
Ja, potenziell schon.
Also
zum anderen, gut, beim Podcast ist, wenn bei der Aufzeichnung ist das dann wahrscheinlich wieder was anderes. Da geht es jetzt, glaube ich, nur um Live-Sendung oder
ja,
wie war das?
Ja, genau.
Also ich finde es irgendwie, keine Ahnung, das ist so realitätsfern. Also das hat überhaupt nichts mit der technischen Gegebenheit zu tun und überhaupt.
Tja.
Ja.
Also da ist ja jetzt auch noch nicht groß was passiert, weil es ja jetzt gerade erst in Kraft getreten ist. Das muss man mal gucken. Also die muss man jetzt eigentlich anmelden. Also eigentlich müssten wir jetzt mal hingehen und sagen, wir melden uns bei unserer, hier heißt der LFK, Landesanstalt für Kommunikation, über alles so diese Landesmedienanstalten und mal sagen, wir machen hier vielleicht Rundfunk, vielleicht auch nicht. Kann man das mal jemand prüfen? Und dann kriegst du irgendwie eine Lizenz erteilt oder so. Also ich weiß nicht, wie das läuft. Müsste man sich mal angucken. Und wenn nicht, gibt es da dann irgendwie Ordnungsstrafen oder wie auch immer. Oder wir drosseln, dass wir nicht mehr als 500 gleichzeitig. Keine Ahnung, wie das aussehen soll genau. Hat sich ja jetzt auch noch keiner Gedanken gemacht. Es ist auch, vor allem gilt es auch für Video-Streams, also Video-Download-Angebote oder Streams. Also eigentlich müsste YouTube garantiert jetzt auch eine Lizenz beantragen. Und die ganzen Webseiten, diese ganzen kleinen regionalen Webseiten, die alle irgendwie potenziell erreichen, die auf jeden Fall mehr als 500 Leute.
Ja, das hat bei mir irgendwie denselben Stellenwert wie diese Geschichte mit den Sendezeiten im Internet.
Ja, da kommen wir gleich noch zu.
Ja, also da kann man eigentlich gerade weitermachen.
Ja,
da geht es genauso weiter. Ja.
Ja, genau, aber der Rundfunkstaatsvertrag, der hat auch noch eine andere, in Anführungsstrichen, Nebenwirkung. Und zwar dürfen die öffentlichen rechtlichen Programme jetzt nur noch irgendwie ihr Zeug 7 Tage ins Internet stellen. Und deswegen hat die ARD jetzt groß angekündigt, ja, wir löschen jetzt mal alles, was wir so haben. Und nicht alles, aber riesengroße Löschaktion. Also jetzt 10.000 Dokumente hat die ARD freundlicherweise schon gelöscht. Wie gesagt, ist ja jetzt im April in Kraft getreten und seitdem löscht die ARD fleißig Dateien, alles was irgendwie nicht sendungsrelevant ist oder so. Da gibt es diesen 3-Stufen-Test und so, den man da durchlaufen muss. Auf jeden Fall werden jetzt irgendwie 50-60% oder 50% der Inhalte irgendwie rausgenommen.
Das ist total gruselig. Da frage ich mich dann wirklich, wozu wir dann noch eigentlich GEZ geben.
Ja, das frage ich mich allerdings auch.
Weil, also ich konnte das echt noch nachvollziehen, so halbwegs, dass man dann sagt, okay, es ist ja keine Steuer,
wir leisten uns als Gesellschaft ein öffentlich-rechtliches Programm,
ja,
was uns informiert und so.
Ja, und man
und nicht abhängig ist von großen Konzernen und von Gewinnstreben.
Genau.
Und so. Alles eine gute Sache.
Und man erhebt dann eine Gebühr auf PCs, mit denen man zumindest mal potenziell irgendwie diese Inhalte konsumieren kann. Okay, da kann man sich auch stark drüber streiten. Ich denke, es gibt eine Menge PCs, die überhaupt nicht für sowas verwendet werden und für die man dann irgendwann auch mal Gebühren zahlen muss.
Da gibt es ja mega Rechtsstreits mittlerweile.
Ja, genau. Also gerade so Geschichten wie jetzt irgendwie, was war das, Geldautomaten in Banken und so. Und, ganz komische Sachen, die auch ziemlich realitätsfern sind. Ja, aber jetzt kann man nicht mal mehr diese Inhalte, die da irgendwann mal erstellt wurden, konsumieren. Und also
genau, bisher war mein Argument auch so für die GZ, okay, ich kriege ja eine Menge dafür, ja. Ich kann x-tausend Podcasts hören, ich kann es überall abrufen, jederzeit, immer, wenn ich will, aber wenn es jetzt gleich nach 7 Tagen gelöscht wird, also, dann weiß ich auch nicht.
Was wäre denn jetzt mal nur theoretisch gesehen, wenn jetzt Leute anfangen würden, dieses Zeug zu mirroren?
Tja, das...
Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie sich nur mal so ein Gedankenspiel, so einen Server aufsetzen würde, der die kompletten öffentlich-rechtlichen Podcasts indexiert und dann alle Folgen runterlädt und die dauerhaft zum Download anbietet. Was wäre dann?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das frage ich meinen Rechtsprofessor demnächst mal.
Ja, genau.
Das habe ich am Montag wieder. Kann ich gleich mal nachfragen.
Ja.
Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Also ich finde, das sollte ein
also
Angebot
geben
in die Richtung.
Ich denke, wenn man genügend Speicherplatz und Bandbreite zur Verfügung hat.
Das ist ja heute kein Problem mehr.
Ja, wie gesagt, wenn. Also es gibt bestimmt diverse Leute unter unseren Hörern, die da irgendwie so potenziell mal die Möglichkeiten zu sowas hätten.
Ja. Ich meine, die ARD produziert ziemlich viel. Also das ist jetzt nicht... Ja, nicht wenig, aber und ZDF und die Dritten und so. Aber fänd ich gut. Also ich finde das voll blöd, wenn jetzt bestimmte Inhalte irgendwie nach 7 Tagen wieder rausfliegen oder andere auch gar nicht erst online gestellt werden dürfen. Ja. Das ist ja auch so.
Gibt es da irgendwie eine Begründung, weshalb das so ist? Also irgendwas, was zumindest den Anschein hat, logisch zu klingen.
Also es... teilweise ging es von der EU aus, die haben sich die Verlage beschwert, dass das irgendwie Konkurrenz ist und das ging bis vor, ich weiß nicht, ob es ein Gericht war oder so, auf jeden Fall hat da so eine Kommission gesagt, hat Deutschland gerügt und hat gesagt, so könnt ihr das nicht machen, macht da mal was, aber die haben nicht gesagt, dass die Inhalte irgendwie nach 7 Tagen da wieder rausfliegen müssen, sondern es sollte nur eine Begrenzung geben, also die ARD und ZDF irgendwie, die dürfen nur so und so viel Prozent ihres Komplettumsatzes irgendwie in online stecken
ja,
und
hab
sowas.
Das habe ich auch mitbekommen. Das
aber die Deutschen sind mal wieder gleich über, oder diese die Kommission, die diese diesen Rundfunk-Staatsvertrag irgendwie ausarbeitet, vor allem die Ministerpräsidenten, sind da mal wieder gleich übers Ziel hinausgeschossen und haben jetzt gesagt, dann gleich richtig, ja, jetzt beschneiden wir mal hier alles und was soll der ganze Käse. Das Problem ist halt, die Verlage und die ARD, die treffen sich halt jetzt im Internet oder die öffentliche Rechnung treffen sich im Internet, wo sie vorher ja nichts miteinander zu tun gehabt haben, ne? Also die Verlage haben halt Zeitungen gemacht und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat Rundfunk gemacht. Die hatten halt überhaupt gar keine Überschneidung. Erst seitdem es das Internet gibt, sind die quasi Wettbewerber. Aber das Wettbewerber eigentlich nur in Anführungsstrichen, weil wenn du dir eine Webseite, im Werbemarkt sind sie ja gar nicht vertreten.
Ja.
Also auf AD und ZDF gibt es keine Werbung. Also auf DE, ZDF.de oder AD.de, Tagesschau.de oder so. Da gibt es keine Werbung. Also der Markt der Werbung, den machen sie sich nicht streitig.
Ja, vor allem, also da verhindert, also mit so einer Regulierung verhindert man ja auch jegliche Weiterentwicklung der Medien. Ich meine, wenn man nur irgendwie nur ein paar Mikroprozent, also keine Ahnung, wie viel das jetzt in Wirklichkeit ist, aber wenn man nur einen bestimmten Teil seines Etats dann irgendwie für neue Medien ausgeben darf, das begrenzt doch ganz stark die Entwicklung und die Weiterentwicklung des ganzen Systems. Also ich kann irgendwie aus logischer Sicht nichts Gutes an dieser Regelung finden. Nee, egal wie rum es dreht.
Ich auch nicht. Also das ist... Es ist traurig und ich will meine GBZ-Gebühren zurück. Also das ist irgendwie... Bisher habe ich hier ja ganz gerne gezahlt, aber langsam wird es echt... Ich meine, ich habe sonst keinen Fernseher und kein Radio und sowieso.
Ja. Ja, aber gut, das mit dem Radio ist ja auch ein Problem, weil selbst wenn man keinen Fernseher hat und mal angenommen, wir hätten noch keine Rechner, man kann mittlerweile eigentlich kaum irgendwie ein technisches Gerät kaufen, wo kein Radio drin ist.
Ja.
Also sind es jetzt Telefone oder MP3-Player oder was auch immer, selbst wenn man keinen Internetanschluss hat, dann hat man irgendwo in einer versteckten Ecke ein Radio eingebaut, auch wenn man es nicht benutzt.
Ja.
Ziemlich komisch.
Oder im Auto, ja. Ich höre im Auto auch kein Radio, ich höre damit Podcasts, aber um die Podcasts zu hören, brauche ich so ein Ding, das nennt sich Autoradio. Ich kann ja nichts dafür. Hallo? Baut das Teil aus. Macht's kaputt? Keine Ahnung. Ich will da nur Podcasts hören, bitte.
Das wäre doch mal eine Marktlücke. Autoradios ohne Radio. Also,
dann hätte ich auch gleich
Abspielgeräte.
Bitte... Ich hätte dann auch bitte gleich große Bildschirme, aka Fernseher, ohne Fernseher.
Und das habe ich mich allerdings auch schon gefragt, weil es gibt ja momentan schon so relativ viele, relativ günstige, so große, ich nenne es jetzt mal Displays, auch wenn es definitiv, also wenn es eigentlich Fernseher sind, aber wenn man diese Dinger, die wären viel attraktiver für mich, wenn ich die kaufen könnte, ohne dass da irgendwie ein Fernsehtuner drin ist. Ja. Ich meine, allein wenn ich jetzt irgendwie DVDs gucken will oder wenn ich da irgendwie, Freunde von mir haben dann irgendwie so Spielekonsolen oder so und wollen das da dran anschließen. Für sowas ist ja das echt schön und gut und man hat dann einen großen Bildschirm und kann damit Spaß haben und kann irgendwie Spiele drauf spielen und sonst irgendwas. Aber das Ganze macht dann keinen Sinn, wenn man dann irgendwie gezwungen ist, Gebühren dafür zu entrichten, nur weil das Teil halt irgendwie einen Videotuner eingebaut hat.
Ja. Deswegen habe ich schon überlegt, ob ich mir jetzt einen Beamer kaufe. Da hat man auch großes Bild und so. Und da ist das Problem definitiv nicht der Fall. Braucht man halt einen dunklen Raum, aber...
Ja gut, Beamer haben halt auch andere Probleme.
Ja, aber du kannst wenigstens ein großes Bild erzeugen, ohne dass du...
Das kann man ja.
Das Problem mit, da ist dummerweise ein Fernseher drin, obwohl ich diesen Fernseher nicht brauche.
Ja.
Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich meine, es ist traurig, wir können da jetzt nichts groß gegen tun. Da hätte man schon, als dieser 12. Rundfunkstaatsvertrag irgendwie gemacht wurde, mal sich kümmern müssen. Aber wir haben jetzt auch einen neuen Staatsvertrag, der auch wieder von irgendwelchen Ministerpräsidenten in irgendwelchen Hinterkammern beschlossen wird. Weil es tatsächlich so, also die Ministerpräsidenten oder die Kommission, die das ausarbeitet, macht das und da kriegt sowieso kein Mensch das was von mit, wenn das nicht ins Licht der Öffentlichkeit gezogen wird. Und das Neueste ist dieser Jugendmedienstaatsvertrag und das ist...
Du hast das Schutz vergessen.
Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Ja. Genau. Also dass wir das Internet demnächst erst ab 22 Uhr aufmachen, weil vorher die Kinder drauf könnten.
Genau, und also ihr dürft uns ja in Zukunft auch nicht mehr hören, wenn ihr dann nicht volljährig seid.
Ihr dürft uns auch nur ab 22 Uhr hören.
Genau,
also stellen diesen Stream hier ein.
Und was machen wir dann mit unserer Live-Sendung?
Naja, die machen wir dann später.
Die müssen wir dann nachts machen. Also von mir aus wäre das kein Problem, weil ich bin ja eh nachtaktiv.
Ja, ja, ich habe schon wieder eine Mail um 3 von Chris gekriegt, der hat noch mit dir geschattet. Gedacht, ich habe geschlafen, ihr chattet noch um die Zeit.
Ja, Studenten und so. Obwohl, du bist ja eigentlich auch Student.
Ja, aber ich bin vernünftig, weißt du? Ich bin schon gesitteter, ich bin schon älter und so.
Ja, ja, mit dem Alter wird man dann, wird man dann so.
Genau. Stell dich schon mal drauf ein.
Genau. Wo waren wir denn jetzt gerade?
Wir waren beim Medienschutzdienste, Medien...
Also genau, wir müssen jetzt in Zukunft nachts senden. Und ihr dürft uns auf keinen Fall hören, wenn ihr unter 18 seid, weil wir könnten ja irgendwie mal Schimpfwörter gebrauchen.
Naja, und wir müssten uns ja vor allem irgendwie zertifizieren, dass wir es nicht sind. Und unsere Webseite wird übrigens auch ab 22 Uhr erst zugänglich sein.
Genau.
Das ist die einfachste Variante.
Ja.
Du sagst einfach, du bist ab 18, dann kannst du den ganzen Scheiß
machen.
Ja,
und dieses ab 22 Uhr, da suchen wir uns dann immer eine Zeitzone aus, in der gerade 22 Uhr ist. Da wäre ich dafür. Dann sagen wir, okay.
Müssen wir aber ziemlich viele Server rund um die Welt aufstellen.
Das hat doch nichts mit dem Server zu tun. Oder hat es mit dem Standort des Servers zu tun?
Ja, also theoretisch hat es sogar was damit zu tun, wo du deine Dienste wahrscheinlich anbietest. Und solange wir den Dienst in Deutschland anbieten...
Aber wir können ja jetzt sagen, hey, wir haben jetzt hier sogar ein Radio Tux-Mitglied, was gerade in Boston sitzt. Und in Boston ist irgendwann auch 22 Uhr.
Genau.
Also wir müssen nur Leute finden, die uns irgendwie in anderen Zeitzonen hören. Und dann sagen wir, die müssen uns jetzt hier erreichen können.
Ja.
Ja, das ist halt, also das ist auch so eine Definitionsfrage. Dann, wann ist es denn 22 Uhr?
Ich meine, im Internet.
Ja, im Internet vor allem.
Ja.
Das ist auch wieder so weit an der Realität vorbei. Das, nee.
Gut, und damit, da haben wir noch die Chance, das zu verhindern. Also die Ministerpräsidenten sind, ich weiß nicht, haben sie schon unterschrieben oder wollen sie es demnächst unterschreiben? Ja, also damit dieser Wirrwarr, ich meine, wir müssen die Jugend schützen, keine Frage, ja. Aber die schützen wir nicht, indem wir irgendwelche Hürden aufbauen, sondern indem wir den Kindern beibringen, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wir müssen sagen, hallo, in der Schule wird ein Fach Medienkompetenz eingeführt.
Ja, mindestens.
Und dann wird den Kindern auch beigebracht, wie sie mit diesen ganzen Medien umgehen und was sie konsumieren können und was nicht. Das bringt doch nichts, da irgendwie hohe Mauern aufzustellen, irgendwie große Zäune drum zu basteln. Ich meine, hallo, wo sind wir denn eigentlich, ja? Bring den Kindern was bei. Ich kann meinem Kind auch nicht, ich kann auch nicht jede Steckdose einfach zumauern, weil da könnt ihr auch ein Kind reinfassen oder jedes Regal einfach nie aufstellen.
So, ich muss Eigenverantwortung.
Ich muss dem Kind das beibringen, dass bestimmte Sachen, wie die funktionieren.
Klar, auf jeden Fall. Ich glaube, die Problematik liegt da drin, dass momentan halt auch noch viele Lehrer irgendwie unterrichten, die selbst von der Sache keine Ahnung haben.
Deswegen sage ich ja, es muss ein eigenes Fach Medienkompetenz geben. In jedem Bundesland bitte.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich rede da ja auch irgendwie auf irgendwelchen Familienfesten gerne mal mit meinem Cousin, der da irgendwie Deutschlehrer ist und immer dann versucht, so auch so neue Medien mal in seinen Unterricht mit reinzubringen, was ich für eine sehr gute Idee halte. Mhm. Aber ich finde auch, da muss ein eigenes Fach für her. Da muss einfach irgendwie mal...
Bis es nicht mehr gebraucht wird. Also klar, irgendwann ist halt die Hürde genommen, wo du es halt irgendwie auch anders einbauen kannst. Aber zurzeit ist es extrem wichtig. Also wir hatten ja hier heute auch diesen Girls Boys Day und so. Ja. Und viele benutzen
Hieß der nicht nur Girls Day?
Nee, es ist jetzt
den mittlerweile... Den haben sie jetzt umbenannt.
Ja, es gibt mittlerweile beide.
Aha.
Zur gleichen Zeit.
Okay.
Frag mich nicht. Also hier waren viele... Hier in diesem Raum waren viele Jungs. Da war auch immer die Frage, welche Medien benutzt ihr und so, aber ich meine, die haben alle Kontakt mit dem Internet und man kann das Internet nicht zusperren oder so.
Ja.
Ja, also da muss man die Schule in die Pflicht nehmen und natürlich auch die Eltern, die das den Kindern irgendwie beibringen müssen, und zur Not installiert man halt irgendwie Filter, und wenn das Kind halt da durchkommt, dann Glückwunsch, umso besser, ja, da hat es wenigstens was geschafft, aber hey, es kann nicht sein, dass der Staat da irgendwie allen so eine komische Last auflegt.
Ja, ich denke auch, da kann man auch den Eltern irgendwie diese Aufgabe, ihre Kinder zu erziehen, nicht vorenthalten. Also ich meine, oder abnehmen wollen. Ich meine, das ist doch, meine Auffassung ist zumindest, dass da irgendwie so die Eltern und das Umfeld dafür zu sorgen haben, dass die Kinder lernen, mit den neuen Medien umzugehen. Genauso wie wir früher gelernt haben, irgendwie mit Fernsehen und anderen Medien umzugehen.
Ja.
Und ich meine...
Da hat man halt auch den Stecker gezogen oder...
Oder es wurde gesagt, du gehst jetzt mal raus oder so. Oder
wir
so,
waren ja auch früher noch draußen,
muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, stimmt, stimmt.
Ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, da gab es kein Handy.
Ja.
Und es hat trotzdem geklappt, dass man sich mit den Leuten verabredet hat und gespielt hat.
Ja.
Es ist heutzutage faszinierend. Ich glaube, ich selbst würde das nicht mehr hinkriegen, aber es hat damals funktioniert. Faszinierend.
Faszinierend.
Gut, aber das Ding ist jetzt noch nicht Gesetz, also da müssten alle 16 Ministerpräsidenten unterschreiben und dann müssen die Landesparlamente keinen Einspruch einlegen, glaube ich, ist das. Also es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob sie zustimmen müssen oder ob sie nur einfach nicht Nein sagen dürfen oder so. Aber soweit sind wir noch nicht, und an der Stelle können wir noch was tun. Das heißt also, macht Druck auf eure Landesparlamente. Also es geht jetzt nicht um die Bundestagsabgeordneten, sondern um die Leute, die im Landtag sitzen, in eurem jeweiligen Bundesland. Ruft die Leute an, informiert die über den
Jugendmedienschutzstaatsvertrag.
Die wissen nämlich meistens noch gar nicht, worum es geht. Vielleicht ist es mittlerweile so ein bisschen in den Medien angekommen, aber bis vor kurzem wussten die noch gar nicht, dass das existiert und was man da überhaupt mit macht. Aber die Leute müssen wir jetzt dazu kriegen, dass die das in den Landesparlamenten ablehnen und dass das nochmal geändert wird. Weil so in der Sache macht das keinen Sinn. Die sollen lieber ihr Geld ausgeben für einen Medienunterricht, also einen Medienkompetenzunterricht.
Genau.
Statt hier irgendwelche komischen Leute dazu zu zwingen, im Internet sich rauszuhalten, weil es ist ja da nicht 22 Uhr.
Ja, wir könnten ja auf was Böses stoßen. Ich glaube, ein gutes Beispiel war mal, was da mal einen Markt gebracht hat. Ich meine, man könnte ja auch irgendwie verbieten, irgendwelche Sachen im Park liegen zu lassen, weil es könnten ja potenziell irgendwelche spielenden Kinder auf die Idee kommen, weggeworfenen Müll zu essen.
Ja.
Oder sowas. Ich meine, das ist einfach so eine Sache.
Und das Atmen sollte man auch verbieten, weil da sind ganz böse Schadstoffe Teilchen einatmen. Drin.
Genau.
Ja, Blödsinn. Nee, aber geht auf jeden Fall auf eure Abgeordneten zu. Also da gibt's auch bei Abgeordnetenwatch und so Listen, zu den Sprechstunden gehen und die da überzeugen. Besonders wichtig ist es jetzt gerade in Berlin, weil da wohl überlegt wird, ob man diesen Vertrag ablehnt. Also gerade in Berlin, wer in Berlin ist, wer dort wohnt, unbedingt eure Abgeordneten anrufen, sie darüber informieren und sagen, wir wollen das nicht. Weil es reicht nämlich, wenn ein Parlament, eins von den 16 das ablehnt. Das reicht. Und das müssen wir schaffen. Also gerade Berliner, los, ran ans Telefon, sucht euch die Nummern aus, ruft eure Parlamentarier da an und versucht die zu überzeugen, dass dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag in der Art keine gute Idee ist. Man kann ihn ja gerne überarbeiten, aber dann doch bitte sinnvolle Sachen reinschreiben. Es gibt auch vom AK-Vorrat da gerade eine Aktion, irgendwelche Leute anzurufen, da vor allem aber die Provider, habe ich gelesen. Auch dort könnt ihr euch nochmal informieren, akzensur.de. Aber ich finde es gerade wichtiger, die Parlamentarier, vor allem also Berlin, weil da wird schon so ein bisschen gezögert, die nochmal da richtig pushen und dass das abgelehnt wird. Okay, das war es hoffentlich als Depression für heute. Wir haben ACTA, wir haben Jugend. Oh Gott, es ist echt furchtbar.
Ja.
Und dann läuft auch noch Android auf dem iPhone.
Soll ich dir jetzt noch was zu erzählen? Also, okay, wir machen jetzt das übliche Spiel. Ich glaube, die Stammhörer kennen das. Ich frage, warum, und der Ingo sagt...
Was geht?
Richtig.
Aber ich habe es echt nicht durchgelesen. Ich habe das heute nur gesehen, habe gedacht, hä?
Ich habe das Video gesehen, aber...
Und?
Ja, das ist halt ein gejailbreaktes iPhone, und der sagt dann, okay, ja, hier ist iPhone OS drauf und toll, und dann macht er irgendwie, rebootet das Ding und hat dann so eine Art Bootloader, wo er dann auswählen kann, was er denn will, und dann kann er Android booten, und er hat irgendwie kein Android-Logo drauf, weil er irgendwie mit Photoshop nicht umgehen kann und so. Ja, okay, dann bootet dann halt der Android, und dann läuft das halt da drauf.
Läuft das einigermaßen schnell?
Soweit habe ich nicht geguckt. Ich habe nur gesehen, okay, jetzt bootet Android, und dann war die Sache egal. Mehr oder weniger für mich gegessen. Nee, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der das sowas produktiv einsetzen möchte. Also,
ja,
um jetzt mal wieder ein bisschen so Sven erklärt Android zu machen. Android ist an sich vom Design her auf das gewisse Vorhandensein von diversen Hardware-Buttons ausgelegt. Also da gibt's so grundlegende Sachen, so ein Home-Button, okay, das hat das iPhone auch, aber sowas wie so zum Beispiel einen Back-Button besitzt eben das iPhone gar nicht. Oder so ein Menü-Button, der auch für relativ viele Programme gebraucht wird. Und allein wegen dieser Tatsache, dass da diverse Hardwareknöpfe und so weiter fehlen, macht es, glaube ich, keinen Spaß, damit zu arbeiten. Und so richtig flüssig sieht es jetzt auf dem Video auch nicht aus.
Ja.
Keine Ahnung. Also, wenn ich mir jetzt ein iPhone gekauft hätte, dann würde ich das in dem Zustand, wie ich es bekommen habe, oder irgendwie vielleicht noch gejailbreakt oder so, würde ich das dann halt auch so weiter benutzen wollen. Aber irgendwie, weiß nicht, das geht auch nicht großartig über diesen Weil-es-geht-Faktor hinaus, finde ich.
Ich glaube, ich mache das mal.
Mach's mal. Probier's mal aus, und dann haben wir was zu erzählen.
Vor allem weiß ich dann, ob ich Android brauche oder nicht. Das ist ja auch immer nochmal eine Frage, was hole ich mir als nächstes für ein Telefon? Vielleicht ja doch ein N900 mit Migo? Oder doch ein Android? Oder
du willst tatsächlich ein N900 mit dieser Hardware anschaffen.
Die Hardware ist doch gar nicht so schlecht.
Ja, doch.
Nö.
Ich meine allgemein, also dieses, man braucht einen Stift, man hat kein Multitouch, irgendwie das Scrollen funktioniert nicht richtig, das sind ja alles Sachen, die an der Hardware liegen.
Nö.
Doch.
Nö.
Ach. Also vor allem wegen dem blöden, komischen, nicht multitouchfähigen Display.
Ja. Das wird besser vergisst. Nix.
Also, ja. Gut. Kannst du dir ja mal überlegen.
Also ich habe ja noch ein paar Monate Zeit. Irgendwas brauche ich auf jeden Fall. Es gibt jetzt aber auch wieder neue Palms.
Habe ich auch gehört, ja.
Wäre auch noch eine Option, sich das zu holen. Also zumindest sieht es schön aus, auch wenn es nicht wirklich viel mit Linux zu tun hat. Und man ja auch nicht weiß, ob
das... Ja, es hat genauso viel mit Linux zu tun wie Android.
Ja, genau. Nämlich nichts außer der Kernel. Und na gut, bei
Linux ist der Kernel.
Nein, doch, nein, doch, nein, das ist Definitionsfrage. Frag mal die Leute, was Linux ist. Die meisten sagen dir nicht, das ist der Kernel. Linux ist mehr. Und im Sprachgebrauch hat sich mittlerweile eingebürgert, dass du mit Linux eine Linux-Distribution meinst. Damit meinst du auch alle GNU-Tools, Userland und eventuell sogar noch eine Desktop-Umgebung.
Und was ist, wenn ich jetzt mir irgendwie einen Linux-Kernel zusammen mit BSD-Userland baue, ist das dann kein Linux mehr?
Das ist ein Linux-Kernel mit BSD-Userland.
Dann ist ein Linux-Kernel mit BSD-Userland, aha. Und was, ja, okay, man kann sich da jetzt in Grabenkämpfe verirren und irgendwie Definitionsfragen klären wollen.
Aber Linux ist im Sprachgebrauch.
Ja, also ich gehe jetzt vom Technischen aus und da ist halt Linux nur der Kernel. Und da läuft halt genauso wie jetzt auf meinem Notebook ein Linux-Kernel läuft oder auf meinem Router oder auf, keine Ahnung, meiner Waschmaschine, nee, da nicht.
Vielleicht, weißt du.
Vielleicht, nee, glaube ich nicht. So intelligent.
Auf deiner Kaffeemaschine demnächst?
Ja, auf meiner Kaffeemaschine demnächst. Jedenfalls läuft da halt genauso auf so einem Palm Pre oder Pixie oder halt auf einem Android-Telefon läuft da halt auch ein Linux-Kernel. Und was da außen rum gestrickt ist, da kann man sich drüber streiten, das kann man gut finden, kann man auch schlecht finden. Ich denke, das ist vieles eine Frage der persönlichen Einstellung, der persönlichen Bedürfnisse, die man da so hat.
Ja, also bei Android ist es ja zumindest noch relativ viel Open Source ringsrum, was ja bei Palm auch nicht der Fall ist. Und die ganz, ganz tollste Variante ist natürlich ein Migo, weil da ist alles Open Source. Bis auf die Modem GSM-Sachen.
Ja, gut, aber da stellt sich Nokia momentan auch ein bisschen irgendwie komisch an, finde ich. Also gut, ich habe es ja vorhin mal getwittert, gerade dieses, wir machen jetzt mal ganz viele Umfragen und gucken mal, was potenziell die Kunden wollen. Das kommt mir irgendwie so an, wir kennen jetzt mal unsere Zielgruppe mal überhaupt nicht und irgendwie, ich weiß nicht, also ich finde es irgendwie komisch.
Also ich meine, die Leute zu fragen, finde ich jetzt noch nicht mal verkehrt, kann man auch machen. Was man da noch einnimmt, finde ich gut. Also ich habe letztens auch in einem Vortrag gesagt, hey, es ist Migo, es ist jetzt am Anfang, beteiligt euch alle, um Gottes Willen, beteiligt euch, fangt da jetzt an, ja, weil hier hat man echt die Chance, die Sachen grundlegend zu verändern noch. Und von daher finde ich das auch gut.
Dass ich sag's jetzt mal ketzerisch, das hätte man bei OpenMoko auch gehabt.
Ja, aber OpenMoko ist halt vorbei.
Ja, das ist grandios gescheitert und
die wollten ja aber auch noch mehr. Die wollten auch eine komplette freie Hardware-Plattform.
Ja,
und
gut.
Es war kein großes Unternehmen dahinter. Und da sind jetzt zwei da plus war mittlerweile.
Das FIC dahinter. Das, ja, die sind. Das war ein großer taiwanesischer Hersteller.
Groß, was nennst du groß?
Die haben auch irgendwie. Ja, die haben Elektronik im Auftrag von Asus und so weiter gebaut.
Ja, na und? First International Computer.
Ja. Yeah.
Ja, aber wie groß sind die? Also. Ja, das
guck
ist, das
guck
ist,
halt mal nach.
Das ist,
die sind nicht zu unterschätzen. Nur weil wir die hier nicht kennen, heißt das nicht, dass die jetzt besonders irgendwie.
Also, sie sind nicht relevant, sie haben keinen deutschen Wikipedia-Eintrag.
Gut,
dann. Ah, doch. Ah, doch, vielleicht doch. Zwei Zahlen. Ich glaube, da mache ich gleich mal einen Löschantrag hier. Ah, 5000 Mitarbeiter. Das ist nicht so viel. Also, im Gegensatz zu Intel und Nokia ist das Ding. Philippans.
Aber Intel hat, ja okay, aber Nokia hat, gut, kann man davon halten, was man will, aber Nokia hat in den letzten paar Jahren gelernt, wie sie eine Plattform nach der anderen in den Sand setzen und Intel hat im mobilen Bereich, also im mobilen kleinen Bereich auch keinen Marktanteil und keine Ahnung.
Ja,
meines Erachtens.
Deswegen sage
also
ich
so eine Atomplattform möchte ich nicht auf meinem Telefon haben. Die sind zwar irgendwie schon sparsam, aber nicht so sparsam, dass das auf dem Telefon Spaß macht. Ich glaube, das ist eine Ermessensfrage und da müssen wir halt dann auch mal gucken, was da überhaupt mal auf den Markt kommt, was man sich überhaupt mal angucken kann.
Zudem sind jetzt aber viele, viele Hersteller mittlerweile auch interessiert daran und schließen sich dieser Gemeinschaft jetzt an. Also das klingt nicht so schlecht. Aber klar, da müssen wir abwarten, was da kommt. Genau, ARM gehört demnächst zu Apple und dann ist die Intel-Atomplattform die einzige, die du kriegst. Naja, schauen wir mal.
Ja, ARM verkauft ja eh keine CPUs.
Nee, aber wenn die Lizenzen nicht, also klar, dann kannst du jetzt noch die letzte ARM-Plattform benutzen und die nächste Generation kriegst du nicht mehr. Und die Lizenz ist sicher auch nicht bis in alle Ewigkeit ausgeteilt.
Ja gut, das ist dann wahrscheinlich aus. Ja.
Also wenn jemand den ARM, die ARM-Holding kauft, dann ja. Und die keine Lizenz mehr rausgeben, dann ist halt vorbei. Aber gut, das ist ja jetzt reine Spekulation. Und zweitens sind das ja auch nicht die einzigen Chip-Hersteller auf der Welt, die einzigen Chip-Designer auf der Welt. Von daher, so what, wird es auch was anderes geben, selbst wenn das passieren sollte. Ist mir auch relativ bums, ganz ehrlich.
Er hat bums gesagt.
Oh! Wir haben es nach 22 Uhr, guckt auf eure Weltzeituhr, wo es gerade 22 Uhr ist und oder nach 22 Uhr, genau dort befindet ihr euch gerade. In
Wirklichkeit haben wir uns 22.33 Uhr. Ja.
23.23 Uhr, hat vorhin einer gesagt. Oder 23.42 Uhr finde ich noch besser.
Natürlich. Ja.
42.23 Uhr geht nämlich nicht.
Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Sollen wir bei dem Thema Telefone bleiben? Oder sollen wir jetzt erstmal überhaupt was zum Palm erzählen?
Ja, wir wollten überhaupt was zum Palm erzählen.
Also wir sind jetzt eigentlich haben gesagt, okay, der Palm, da gibt es jetzt neue Sachen und dann sind wir gleich abgedriftet.
Es gibt neue Palms in Deutschland und zwar den Palm Pre Plus und den Pixi. Pixi Plus?
Pixi Plus.
Ja, Pixi Plus. Die gibt's demnächst jetzt
in Deutschland zu kaufen.
Nächste Woche, glaube ich, oder sowas.
Also ich glaube jetzt in absehbarer Zeit, ja.
Ja, noch im April auf jeden Fall bei O2 und Vodafone, glaube ich, diesmal sogar.
Okay. Naja, die Sache ist die, kann man das noch guten Gewissens machen, so ein Telefon zu kaufen?
Ach, warum nicht?
Aus demselben Grund, weshalb ich mir aktuell auch kein Android mehr kaufen würde, weil es keine Garantie gibt, dass man dafür Updates bekommt.
Migo! Kauf dir das nächste Migo-Gerät.
Da bin ich mal gespannt. Okay. Also ich bin ja da offen für alles, aber ich bin da auch immer insgesamt noch ziemlich kritisch. Und eins muss man da wirklich Apple zugute halten. Sie haben es zumindest geschafft, ein Telefon rauszubringen und 3 Jahre später immer noch Updates dafür zu liefern.
Naja, jetzt nicht mehr.
Ja, jetzt 2 Jahre. Mehr, aber ich meine, wenn man ein Telefon mal 3 Jahre hat, dann oder 2 Jahre hat, dann hat sich das meistens auch gegessen. Also ich wäre jetzt schon froh, wenn ich jetzt heute noch Updates für mein G1 bekommen würde.
Ja, aber für mein 2 Jahre altes Telefon gibt es demnächst nicht mehr alle Updates. Also mein 2 Jahre altes Telefon kann viele neue Features nicht.
Hast du mit? Das hat vermutlich Hardwaregründe oder was auch immer.
Ach, Faxen.
Okay, wir sind ja hier auch kein Apple-Podcast.
Gott sei Dank.
Aber wie gesagt, also ich würde als Käufer von so einem Teil stark darauf achten, ob es da irgendwie irgendwelche Ansätze gibt, da dauerhaft Updates auszuliefern, weil das ist eigentlich momentan, finde ich, das wichtigste Feature überhaupt, das man bei so einem Telefon haben will.
Das ist, wenn du dir ein N900 kaufst, gibt es da ganz viele neue, tolle Updates. Gibt sogar ein neues Betriebssystem demnächst.
Ja, also ich glaube, meine Meinung zum N900 ist bekannt.
Langweiler.
Ja, nee, nicht langweilig. Ich finde es ja als Geek-Faktor und als Spielzeug finde ich das ja echt nett. Dafür ist mir das Ganze dann halt...
Palm, wir waren ja, bei Palm.
Okay, wir waren beim Palm. Die Frage ist, lohnt sich das noch? Weil es gibt ja diverse Gerüchte, dass Palm demnächst irgendwie verkauft wird und dann ist halt auch die Frage, was passiert mit der Plattform auf weiterhin? Und ja... an sich.
Auch wenn sich jemand kauft, der darauf bauen will, kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, wären ja schön dumm, Palm zu kaufen.
Ja,
also
die Frage ist dann halt, ob man für die alten Geräte dann noch Updates bekommt. Ich meine, es kann ja jetzt sein, dass es irgendwie ein anderer Telefonhersteller kauft und der bringt dann die neuen Versionen nur noch für seine eigenen Geräte raus. Aber zurück zu den anderen Geräten. Wir haben ja schon mal diesen Palm Pre vorgestellt.
Marc hat den, ne?
Genau, Marc hat den und der findet den auch gut. Und wir fanden den eigentlich auch ganz, ganz interessant und schön und so. Und der Palm Pre Plus, der kommt jetzt mit ein bisschen, glaube ich, schnellerer CPU, ein bisschen mehr RAM daher.
Ja, doppelt so viel RAM. Und doppelt so viel RAM.
Genau. Und
mehr Speicherplatz auch, also 16 Gigabyte. Ja, 16 Gigabyte Speicherplatz.
Genau.
Leider kann man keine SD-Karte reinschieben, sonst könnte man es noch erhöhen.
Ja, und prinzipiell sind die Geräte ja auch relativ schick und die haben auch irgendwie, wie ich finde, innovativen Ansatz zum Laden mit diesem Touchzone und so. Und ja, ich meine, wenn einem das Gerät gefällt oder wenn man sich eh überlegt hätte, jetzt einen Palm Pre zu kaufen, dann könnte man sich jetzt auch den Palm Pre Plus kaufen, also, der dann noch ein bisschen schneller und ein bisschen toller ist.
Ja, das Problem ist halt, er ist 200 Euro teurer für ein bisschen mehr Speicher und ein bisschen mehr, also Speicher. Also RAM und...
Bisschen mehr Speicher und ein bisschen mehr Speicher.
Hm. Ja, ja. Und mehr kann er nicht. Und die Tastatur ist ein bisschen besser. Und dafür halt 200 Euro mehr.
Das ist eine blöde Preispolitik.
Ja.
Okay, das war mir jetzt so nicht bewusst, dass der so viel teurer ist. Ich dachte, das sind irgendwie 50 Euro oder so.
Nee.
Naja.
Ja, also... Dann könnte man halt, wenn man sich einen Palm Pre kauft, vielleicht auch noch so einen alten kaufen. Der ist halt ein bisschen billiger.
Köstlich. Ich lese gerade im Chat, dass jemand vorschlägt, dass Nokia doch mal eine neue Plattform brauchen könnte.
Und Palm kauft.
Als ob die nicht genug hätten. Sorry, aber also Nokia hat momentan ja echt irgendwie Probleme, überhaupt mal rauszufinden, welche Plattform sie denn jetzt überhaupt bevorzugen wollen und was sie denn jetzt überhaupt benutzen wollen. Und irgendwie, dann haben sie mal, bringen sie mal ihr Emo 5 raus und daraufhin wird das dann gleich wieder mit einer anderen Plattform gemerged und irgendwie wissen die, glaube ich, nicht, was sie wollen. Nun ja, ich fand's lustig.
Ist klar, du findest es wieder lustig.
Ja, ich find's lustig.
Na gut.
Also ich meine, komm, die stellen sich gerade echt blöd an.
Ja, genau. Ja, aber ja, gut.
Ich meine, ich find's auch lustig, wenn Microsoft eine failende Plattform nach der anderen rausbringt. Da darf ich auch über Nokia lachen.
Tun sie das nicht? Tun sie das nicht?
Ja, deshalb finde ich es ja lustig.
Ja, hä?
Ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei.
Ja, Microsoft bringt doch keine sinnvollen Plattformen raus, also schon lange nicht mehr.
Ja, deshalb meine ich ja, ich finde es lustig, wenn die eine failende Plattform nach der anderen rausbringen.
Ja, tun sie doch.
Ja, darum finde ich es lustig.
Egal.
wie gesagt, wir reden aneinander vorbei.
Gut, also WebOS wissen wir auch nicht so richtig. Also ich finde die neuen Geräte auch cool. Aber nachdem ich das mit dem Preis gehört habe, wäre ja auch noch so eine Option, ja, wenn man es dann halt, wenn schon proprietär, dann doch lieber Palm als iPhone, wäre ja auch noch eine Option für mich, jetzt da umzusteigen. Man kann die Geräte ja auch Simlock frei kaufen, so für 15 oder 20 Euro im Monat dann bei O2. Und ja, gut, muss mal sehen, wie lange die noch geupdatet werden, aber hey, immerhin. Und Android, da sind halt so viele Telefone und die ganzen Telefone funktionieren alle nicht richtig, also updaten
ja,
sich nicht richtig.
Ja, also das hatten wir letztes Mal ja schon angerissen und da habe ich auch irgendwie jetzt schon seit einer Weile unter Themenpool einen Rant drin stehen, dass es irgendwie die Upgrade-Politik von Android-Herstellern total daneben ist und so. Also das Problem ist, die Plattform an sich entwickelt sich weiter. Und das ist auch gut so. Allerdings ziehen da die eigentlichen Hardware-Hersteller nicht mit. Und die halten es irgendwie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht für notwendig, Software-Updates für ihre bereits schon verkauften Geräte auszuliefern, weil die haben ja da schon Geld für bekommen und dann sehen sie sich alle anscheinend nicht in der Pflicht, da nochmal Updates dafür rauszubringen, dass man die Geräte auch irgendwie dauerhaft benutzen kann. Und das machen aktuell irgendwie ziemlich viele Hersteller, also mir ist momentan noch keiner bekannt, der irgendwie zumindest mal sagt, okay, ich garantiere jetzt mal Updates für ein Jahr oder so, das wäre ja auch schon mal ein Ansatz.
Ja, hat zumindest das Milestone ist jetzt von 2.0 auf 2.01 auf 2.1 oder so gegangen, aber das ist auch das einzige, oder Droid, wie auch immer.
Ja, das ist dasselbe Gerät mit anderem Mobilfunknetz. Also wird einmal unter dem Namen Droid in den USA verkauft und einmal unter dem Namen Miles in Europa.
Ja, ja, aber ich meine, ja. Die haben zumindest ein paar Updates geliefert, so, aber da weiß man auch nicht, wie lange das noch hält.
Ja.
Und vielleicht Google Nexus Telefon, vielleicht machen die es ja.
Ja, wie gesagt, ich habe ja ein G1 und das ist eigentlich das erste Entwicklertelefon, was es überhaupt für Android gab. Und das habe ich mir damals gekauft, als es in Deutschland frisch auf dem Markt war. Und das ist jetzt schon knapp ein Jahr her. Ich habe dann irgendwie ein Update von 1.1 auf 1.5 mitgemacht und von 1.5 auf 1.6. Und ich glaube, das war eine der ersten Sendungen, in denen ich überhaupt bei Radio Tux war. Da habe ich dann ein bisschen berichtet, was denn bei 1.6 jetzt alles toll ist. Und seitdem gab es da keine Updates mehr. Ich meine, ich war jetzt selbst gezwungen, ich habe dann das Handy halt irgendwie geroutet und habe da eine Custom-Firmware drauf gemacht, um zumindest softwareseitig, was jetzt den Browser angeht oder was irgendwie bestimmte andere Features angeht, die Option zu haben, da irgendwie neue Sachen zu bekommen. Das kann man allerdings dem 0815 Durchschnitts-User auch nicht zumuten. Gut, die Frage ist, ob der Durchschnitts-User dann auch unbedingt immer die neueste Software-Version auf seinem Telefon braucht. Aber ich finde es auf jeden Fall keinen guten Ansatz, da Telefone zu verkaufen und dann vielleicht mal ein bisschen Updates auszuliefern und dann halt irgendwie nach ein paar Monaten zu sagen, nee, das interessiert mich nicht mehr. Ja.
Ja, aber es gibt ja Alternativen. Also wenn man nicht dieses Android so in der Version benutzen will, gibt es irgendwie.
Ja, es gibt die Alternativen und zwar, es gibt...
Also es sind so Plattformen, die irgendwie auf Android basieren, aber nicht von Google kommen.
Ja, das sind...
So ähnlich wie bei... ich fall dir immer ins Wort, ich find's lustig. so ähnlich wie bei... wie bei...
bei?
Ich hab's vergessen. Nein, es gibt ja auch andere Mobiltelefonplattformen, die halt so sich so wegforken und so. Mhm. Auch bei MyEmo gibt's dieses Mehr und was du dann drauf spielen kannst, weil du ja, also, auf alten Telefonen genau. auch noch die neue Firmware quasi
funktioniert. Also so ähnlich ist das auch. Da gibt's vor allem bekannt diesen Cyanogenmod, den ich selber benutze. Da ist der Entwickler allerdings momentan eher aktiv für Updates, die das Nexus One betreffen, weil er sich selber Nexus One gekauft hat. Ja, die machen im Endeffekt Folgendes. Sie nehmen sich den Open Source Quellcode von Android, den man ja bekommt, und portieren den auf diverse Geräte. So, dass man halt eben zum Beispiel jetzt, ich kann jetzt auf meinem Telefon, obwohl das eigentlich softwareseitig nicht unterstützen sollte, kann ich zum Beispiel so Pinch-Gesten zum Zoomen im Browser drin benutzen, weil das die Hardware eigentlich kann. Aber die Software hat es bis jetzt nicht unterstützt. Oder ich kann den Android 2.0 Browser benutzen, der dann schon HTML5 Features kann. Oder ich kann halt bestimmte Sachen nutzen, die normalerweise Android gar nicht anbietet, wie zum Beispiel USB-Tethering. Also ich kann dann zum Beispiel ganz einfach über eine Option, ich muss ja nur einen Haken anklicken, Internet-Tethering, und kann dann halt einfach mein Handy per USB an den Rechner anstecken und es wird da als USB-Netzwerkkarte erkannt und dann habe ich darüber Internet sofort. Und es ist ziemlich einfach und funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also im Großen und Ganzen, wenn man sich den Aufwand geben will, das Ganze zu installieren und irgendwie da in der Gegend rumzufrickeln, dann lohnt sich das eigentlich für den Endanwender schon. Vor allem, ich bin halt immer gern irgendwie an der blutigen Kante und habe dann halt irgendwie die neuesten Softwareversionen. Und da ist das eigentlich schon eine gute Sache, wenn man dann irgendwie da zumindest noch alle paar Monate mal irgendwelche Updates bekommt. Und ja, da gibt es auch im Android Market einen Cyanogenmod Updater. Damit kann man dann auch so automatisiert mehr oder weniger Updates over the air einspielen und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und ja, somit hat man zumindest mit dem alten Telefon noch einigermaßen die Chance, irgendwie eine neue Softwareversion zu bekommen.
Aber es gibt auch nicht nur den, es gibt auch noch andere.
Ja, es gibt noch dieses Open Eclair, was ein ähnliches Projekt ist. Die arbeiten auch stark zusammen. Habe ich jetzt allerdings noch nicht wirklich Erfahrung mitgemacht. Zudem gab es da irgendwie eine zwielichtige Person, die irgendwie openeclair.org und den Twitter-Account Open Eclair für sich registriert hatte, die aber eigentlich mit dem Softwareprojekt selbst gar nichts zu tun hat. Hm. Deshalb finde ich das irgendwie auch so ein bisschen... Ja, gut, also ich folge da so ein paar Leuten, die auf Twitter das Zeug entwickeln und die arbeiten da schon an irgendwelchen Neuerungen und gucken, dass sie dann halt irgendwie das Zeug wieder zurück auf die alten Telefone bringen. Aber man kann da halt auch verstehen, das ist eine Menge Arbeit. Und ja, da gibt es halt auch nicht die Entwickler, die alle Telefone haben. Das heißt, also man hat halt nur so die bekanntesten und beliebtesten Telefone, die so unter Entwicklern irgendwie benutzt werden, werden halt nur unterstützt.
Ja, klar, also so dieses Samsung oder so.
Nee, dann nee, eher nee überhaupt nicht. Mhm. Also ich hatte sogar vor einer Weile mit einem Bekannten mal probiert oder mal recherchiert, ob man auf so ein HTC Hero, wo ja so eine customized Oberfläche drauf ist, ob es da irgendwie die Möglichkeit gibt, so Sachen drauf zu installieren. Und da ist schon relativ schwierig, sowas zu finden. Okay. Also momentan werden da halt offiziell, glaube ich, nur das G1, das HTC Magic und das Nexus One richtig gut unterstützt. Ja. Also wenn jemand so Geräte von so einem Typ besitzt, dann kann er das mal ausprobieren. Bei meinem G1 war es ein bisschen gefrickelt, weil man da irgendwie noch Downgrade und dann irgendwie Sicherheitslücken ausnutzen und ne. Und aber irgendwann ging es dann und ja, seitdem läuft es.
Aha. Hm? Gut.
Genau.
Dann würde ich mal sagen, wer da so ein Android-Telefon hat, was da irgendwie auf die Liste passt und sich schon immer geärgert hat, kann da mal gucken und kann sich das mal draufziehen. Ich bin mit meiner Entscheidung immer noch nicht fertig, was ich mir dann ab Juli als neues Telefon hole. Es muss nicht das iPhone 4G sein. Mal schauen. Das ist so ziemlich das Ende dieser Sendung. Also wir haben jetzt noch kurz unsere Picks und wir könnten noch kurz über Flash ablästern, weil das gerade nicht funktioniert hat. Das war auch Flashs Schuld, nachdem ich den Flash zugemacht habe. Ging die Musik dann.
Ja. Adobe fühlt sich jetzt gerade irgendwie auf die Füße getreten. Und,
mal wieder.
Und,
immer noch.
Ja, und die fühlen sich unverstanden und irgendwie sie bedauern es, dass ihre offene Plattform Flash nicht auf dem iPhone irgendwie angenommen wird. Und das ist da. Und alles ist schlimm und irgendwie ganz, ganz böse und jetzt möchten sie lieber auf Android gehen und ich sage das ganz ehrlich, als Android-Benutzer und Entwickler, da will sie wahrscheinlich auch keiner. Also ich habe kein Bedürfnis, da irgendwie in irgendeiner Art und Weise Flash auf meinem Handy zu haben.
Das ist bestimmt das iPhone.
Das war wahrscheinlich das iPhone, ja. Und ich glaube, irgendwelche Apps, die dann irgendwelche Leute in Flash zusammengeklickt haben, möchte auch niemand wirklich benutzen. Und gibt es noch irgendwelchen anderen Anwendungsfall, den man sich da irgendwie denken könnte, wo man jetzt irgendwie Adobe-Produkte auf dem Telefon einsetzen will?
Ich wüsste spontan nicht, was man überhaupt mit Flash machen würde wollen.
Also auf einem Telefon, finde ich, hat Flash nichts verloren. Das kostet zu viel Leistung und es bringt auch irgendwie CPUs mit 8 Cores zum Schwitzen. Also, nee, macht keinen Spaß.
Ja.
Und ich glaube, weiß nicht, also dieses Adobe Air auf Android, gut, da wird es wahrscheinlich nicht rausfliegen. Da gibt es vielleicht Leute, die können damit was anfangen. Ich persönlich halte das auch nicht für sinnvoll.
Gut, belassen wir es dabei.
So viel zum Thema.
Wir könnten da jetzt Stunden drüber reden, aber eigentlich kommen wir nicht weiter. Kommen wir zu den Picks diese Woche oder den Empfehlungen. Was hast du mitgebracht, Sven?
Was habe ich mitgebracht? Ich habe
Du musst erst gucken, was du mitgebracht hast.
Nee, ich will nur mal kurz die Webseite dazu aufmachen. Ich habe vor ein paar Tagen getwittert, dass Firefox zu meiner CPU om nom 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 sagt.
Lecker aufgegessen.
Genau. Da hatte ich wieder irgendwie so ein Erlebnis, als dann irgendwelches JavaScript amok gelaufen ist.
Und ja, das kenne ich.
Ja, und der Browser friert ein und es geht nichts mehr und manchmal passiert es auch ganz einfach, dass ich irgendwie in der Gegend rumscrollt und der hört nicht mehr auf zu scrollen und ich bin ja da ziemlich unzufrieden mit der Situation, wie sie gerade ist.
Deswegen benutze ich Chromium.
Chromium. Den hatte ich ja auch schon mal ausprobiert und wollte den mal als Primärbrowser einsetzen. Das habe ich vor ein paar Folgen mal erzählt, dass mir da irgendwie so ein paar Sachen fehlen und dass ich das irgendwie...
Seitdem du mir erzählt hast, dass es auch Plugins gibt, bin ich ganz begeistert und benutze den nur noch.
Ja, der ist auch echt schön schnell und so und tut. Und wenn man dem irgendwie ein vernünftiges Skin gibt, dann ist der auch nicht so komisch blau.
Also ich gewöhne mich an alles.
Dann sieht er auch nicht so komisch aus.
Bin ganz hart. Aber du wolltest einen anderen Browser vorstellen.
Genau, ich habe das ja letztens getwittert und da bekam ich auf Twitter eine Antwort. Und da hat mir jemand Midori empfohlen. Und ich habe das dann mal ausprobiert und... Moment, das war der falsche.
Wie viele Browser hast du denn?
Ich habe viele installiert.
Aha.
Das war aber kein Browser, das war so ein Bildanzeigeprogramm, was so ähnlich heißt und Auto-Completion und so.
Oh, das sieht aus wie früher der wie heißt der? Hm? Erinnert mich so ein bisschen an...
Oh, der ist ziemlich minimalistisch. Dieser Midori, der kann eins ziemlich gut, und zwar Webseiten rendern. Und
ach was.
Ja, und zwar ziemlich schnell, weil, warum? Der benutzt WebKit.
Ach so.
Das heißt, der hat... ich habe den auch mal durch so einen HTML5-Test laufen lassen. Da schneidet er noch ein bisschen besser ab als der aktuelle Firefox. Er ist ziemlich schnell. Er hat auch so eine gewisse minimalistische Plugin-Infrastruktur und hat so einen kleinen Werbeblocker, der einigermaßen gut funktioniert.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Die erste Frage, Werbeblocker, ja.
Genau, Adblock. Genau. Ich habe den mal kurz ausprobiert und gerade so, wenn man mal schnell browsen will und mal wirklich schnell unterwegs sein will und sich mal durch viele Sachen durchklicken muss, dann funktioniert er echt gut. Ich meine, der hat jetzt momentan die beiden selben Probleme wie Chromium. Und zwar, er besitzt kein Masterpasswort für gespeicherte Passwörter und dieses Scrollen mit gedrückter mittlerer Maus funktioniert nicht. Aber er ist halt echt um einiges schneller als die Sachen, die ich bis jetzt so gefunden habe. Hm.
Okay. Midori.
Midori, genau. Ist auch ein deutscher Entwickler, der das irgendwie auf seinem Blog toothosts.de hostet. Und genau. Benutzt irgendwie aktuelle WebKit-Versionen und GTK Plus und integriert sich in den GNOME-Desktop und benutzt lauter schöne standardisierte Bibliotheken wie Libnotify oder sowas. Und also wer mal einen schönen, kleinen, leichtgewichtigen Browser sucht, der einem nicht mal schon eine Multicore-CPU auffrisst, den kann man mal ausprobieren. Mhm. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich bin jetzt mal gucken, ob ich den jetzt irgendwie weiter benutze. Ich habe ja teilweise dann mehrere Browser gleichzeitig offen auf verschiedenen Desktops und da habe ich den jetzt momentan so ein bisschen im Testbetrieb.
Ja, ich benutze auch öfter viele Browser. Hm. Im Chat kam jetzt noch der Hinweis, dass in der neuen Firefox 3.6.4 Beta ja auch dieses, wenn ein Plugin abstürzt, dann stürzt halt nur das Plugin ab und so drin ist.
Ja.
Das ist in anderen Browsern auch schon.
Genau, was ich jetzt gerade noch lese, ist, dass Epiphany empfohlen wird. Den kannte ich allerdings nicht als WebKit-Browser, sondern den habe ich nämlich auch mal ausprobiert, der hat früher nämlich die Gecko Engine benutzt, die jetzt auch Firefox benutzt.
Die haben noch nicht so lange umgestellt, ein halbes Jahr oder sowas.
Okay. Also ich habe den dann irgendwie vor ein paar Jahren mal aus den Augen verloren. Ist bestimmt auch schick.
Mhm. Okay, und ich picke diese Woche LX.de, eine grafische Oberfläche wie GNOME und
eine
Desktop-Umgebung, ja. Genau, LX.de benutze ich jetzt seit ein paar Tagen und funktioniert ganz gut. Ist schön schlank, bootet wesentlich schneller als mein KDE gerade. Und gut, ich lasse natürlich lauter KDE oder Qt-Programme und so laufen. Bindet sich, die ganzen KDE-Programme, die man so kennt, binden sich sehr gut ein. Von daher hat man da keinen Nachteil. Außer, dass es am Anfang halt sehr, sehr schnell ist, sich schön anfühlt, schön schneller anfühlt. Und ich komme sehr gut damit klar. Das ist mein Pix, das Lightwide X11 Desktop Environment. Haben wir auch schon mal ein Interview, ein längeres dazu gemacht. Und Elubuntu benutzen wir nicht. So einen Schnee fangen wir gar nicht erst an. Immer noch Arch Linux und immer noch schön schnell installiert. Aber dann habe ich auch gleichzeitig mal von KDM auf GDM umgestellt und der hat irgendwelche komischen Fehlermeldungen bei, also zumindest im, wenn ich ihn nicht als Daemon laufen lasse, da muss ich nochmal gucken. Jetzt läuft halt Daemon gerade und das funktioniert. Kann man auf jeden Fall schön starten.
Setzt die Desktop-Umgebung standardmäßig auf bestimmte GUI-Bibliotheken? Also ist das jetzt irgendwie mehr Qt oder mehr GTK? Oder?
Das ist eine gute Frage. die ich dir gar nicht beantworten kann.
X.de. Okay.
Also ich weiß, dass wir mal ein Interview dazu gemacht haben und vielleicht ist das alles da drin. Also hier steht, ist, also ich habe jetzt die Wikipedia aufgemacht und ja, braucht vor allem wenig Speicher und da ich gerade einen Speicherbaustein ausgebaut habe aus meinem, hat er gerade nur 1 GB RAM. Und das
nur?
Ja, und dann geht's halt gar nicht. Also KDE 4 und...
Echt?
Also das ist, mein KDE ist sowieso so kaputt konfiguriert, dass es ewig braucht zum Laden. Der Chat gerade sagt, es basiert auf GTK Plus.
Mhm.
Kann ich jetzt nicht bestätigen oder dementieren, aber kann durchaus so sein. Und ja, ist sehr neu und ist so ein bisschen der Shooting-Style. Wird auch bei Knoppix, glaube ich, eingesetzt. Also die Knoppix hat er da umgestellt auf das Ding. Und ja, ist in Eichelung standardmäßig enthalten und sehr schnell einzusetzen. Und macht mir soweit Spaß. Also ich habe es jetzt drei Tage erst im Einsatz. Aber es bootet halt wesentlich schneller als mein komplettes KDE. Und ich habe dann halt... trotzdem um mit dem Network Manager umzugehen, habe ich dann trotzdem den CAN Network Manager gestartet, weil das dann halt schon integriert ist und die Tasks tun sich da unten sehr schön rein und hat auch gleich eine Anzeige, wie schnell, wie ausgelastet der Rechner gerade ist und schnell mit Dateien umgehen und ein nettes kleines Menü, was alles installiert ist und was man starten kann und ja, bin ich zufrieden.
Ja, gut, so Desktop-Umgebung kann ich mal wieder nicht sagen, weil ich eigentlich...
Ich bin Clicky Bunti.
Ja, klar.
Du bist Nerd.
Ich? Nee.
Doch.
Ja, so ein bisschen. Guck mal, ich hab hier auch...
Du hast ein Mail-Programm in GUI.
Ich habe ein GUI-Programm. Ich hab voll viele GUI-Programme.
Und du hast einen Browser.
Ja, richtig. Ich habe einen Browser ist toll.
Ein Browser und ein Mail-Programm.
Genau.
Ja, das war's dann aber auch schon. Vielleicht noch ein Twitter-Client.
Newsreader. Und?
Was? Wo hast du einen GUI Newsreader bitte?
Ja, okay, das ist...
Geek, Freak, geh weg.
Gut, okay.
Das kann ich auch auf der Kommandozeile. Nee. Ja, okay. Dann würde ich sagen, lassen wir es für diese Sendung dabei bewenden und verabschieden uns mit einem Lied und... wir hören uns natürlich nächste Woche dann hoffentlich wieder dann zur 100. Sendung. Da überlegen wir uns was Großartiges vielleicht dazu.
Und ansonsten müssen wir jetzt einfach die Versionsnummern irgendwie umstrukturieren, bis wir wirklich bei der 100 sind.
Das kann ewig dauern.
Ja, das ist dann wie so bei Projekten, die sind dann irgendwie bei Version 0.9 angelangt.
Und dann kommt 0.1, 0.1.1, 0.9, 0.9.10, 0.9.11, 11, 12, 13.
In Wirklichkeit ist das gar keine Anzahl von Ausgaben, sondern das sind Versionsnummern. Genau.
Das ist so wie mit dem Linux-Kernel, der dann plötzlich auch mal von 0.3 auf 0.9 gesprungen ist und dann war auch viel nicht fertig und dann musste Linux da auch so lauter so kleine Versionsnummer-Schrittchen, obwohl sich da ziemlich viel geändert hatte, einbauen. Aber so war es dann halt. So passiert das manchmal.
Sachen gibt's.
Wünschen bis nächste Woche alles Gute, alles Liebe, geht in die Sonne, genießt und ja.
Habt so Spaß. Weiter.
Habt Spaß am Gerät. Ne?
Genau.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010. Unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Like.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.